Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigttext wollen wir heute Morgen hören drei Verse aus dem Markus-Evangelium, aus dem letzten Kapitel, dem Kapitel 16, die Verse 14 bis 16. Zuletzt, als die Elf zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und erschalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diesen Ostersonntag. Wir wollen dir Dank sagen, dass wir uns frei und unverboten unter deinem heiligen und lebendigen Wort versammeln dürfen. Wir wollen dir Dank sagen, dass immer noch Gnadenzeit ist, dass du immer noch als der liebende Gott Menschen begegnest in deinem Wort. Und danke, Herr, dass wir das jetzt auch erwarten dürfen für diese Predigt, dass du uns begegnest, dass du zu uns sprichst und dass du uns das gibst, was wir brauchen für unser Leben. Das wird nur dann gelingen können, Herr, dass wir das verstehen, wenn du uns deinen guten Geist schenkst für diese Predigt. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Liebe Gemeinde, Thema dieses Ostersonntagsgottesdienstes ist Begegnung mit dem Auferstandenen. Und so habe ich auch diese Predigt überschrieben, Begegnung mit dem Auferstandenen. Und wir wollen diese Begegnung mit dem Auferstandenen von diesem Predigttext her aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Wir wollen einmal immer wieder schauen, was diese Begegnung mit dem Auferstandenen damals vor 2000 Jahren für die Elf bedeutet hat, was die gehört haben, was sie gesehen haben, was sie als Auftrag bekommen haben. Aber wir wollen gleichzeitig auch immer wieder hören, was das mit uns zu tun hat. Wir sind ja nicht irgendwie hier eine Geschichtsvorlesung, dass wir so sagen und gucken auf das, was vor 2000 Jahren war, stellen das fest und machen dann den Deckel zu, sondern der lebendige Gott begegnet ja auch heute noch Menschen in seinem Wort. Und dem wollen wir uns stellen, einmal dem, was er damals vor 2000 Jahren getan hat, in seiner Begegnung mit den Jüngern, aber auch das, was er uns heute in der Begegnung mit seinem Wort gibt und schenkt für unser Leben. Und ich habe drei Punkte mitgebracht. Erstens die Offenbarung des Auferstandenen. Zweitens die Schelte des Auferstandenen und drittens die Anweisung des Auferstandenen. Begegnung mit dem Auferstandenen. Das erste, die Offenbarung des Auferstandenen. So heißt es hier im Vers 14. Zuletzt, als die Elf zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen. Und das ist ganz wichtig, das ist das Allerwichtigste, damit es zur Begegnung eines Menschen mit dem lebendigen und auferstandenen und ewigen Gott kommen kann. Dazu bedarf es dessen, dass dieser Gott sich dem Menschen offenbart. Dass Gott, dass Jesus Menschen begegnet, dazu muss er uns, und so heißt dieses Wort Offenbarung im Griechischen hier, uns erscheinen. Er muss sich uns selbst zeigen. Sonst können wir von Gott nichts verstehen. Wenn er sich uns nicht offenbart, dann sind wir blind, dann haben wir keine Ahnung. Wie eben in der Lesung die Emmaus-Jünger. Die haben eine Menge mitgekriegt und die konnten erzählen und erzählen und erzählen. Aber die haben nichts verstanden. Erst als Jesus sich ihnen offenbart, ihnen wirklich erschien, haben sie verstanden, worum es gegangen ist. Wir können als Menschen zu unserem Versicherungsmakler hingehen. Wir können als Menschen einen Termin bei unserem Arzt machen. Und wenn sie sich ein bisschen Mühe geben und ein bisschen politischen Einfluss haben, können sie auch einen Termin mit dem Bürgermeister unserer Stadt machen, vielleicht sogar mit der Bundeskanzlerin. Das ist alles möglich. Menschen können sie von sich aus aufsuchen. Aber den lebendigen und auferstandenen Gott, den kann kein Mensch aufsuchen. Der muss uns aufsuchen. Wir leben hier in einer dreidimensionalen Welt. Hier ist auch Gott. Wir haben es vorhin gesungen, zu Beginn des Gottesdienstes, Gott ist gegenwärtig. Und doch ist Gott ja noch in einer ganz anderen Welt. In der uns verborgenen, unsichtbaren Welt, so wie wir es eben im Glaubensbekenntnis nach Nicäna bezeugt haben. Und in diese Welt können wir nicht eintreten. Aber Gott natürlich jederzeit und immer in unsere Welt, die ja auch seine Welt ist, weil er sie geschaffen hat. Das ist so ähnlich wie in der Physik oder in der Chemie, das kennen Sie, eine semipermeable Wand. Da gibt es in einem Gefäß so zwei Flüssigkeiten, die sind voneinander getrennt und eine Wand, die sie trennt, bietet den Durchlass nur für gewisse Teile. Aus der einen Flüssigkeit können Teile in die eine gehen, aber nicht andere Teile wieder zurück in das andere. Und genauso ist es mit der unsichtbaren Welt. Wir können, solange wir hier in dieser Welt leben, nicht in diese unsichtbare Welt. Wir können nicht sagen, halt, ich fahre jetzt mal gerade ins himmlische Jerusalem vor den Thron Gottes halt nicht und hol mir mal eine Audienz, so wie beim Papst in Rom. Das kannst du beim lebendigen Gott nicht. Da bist du darauf angewiesen, dass der lebendige Gott zu dir kommt und sich dir offenbart. Und bevor das nicht passiert ist, hast du von dem lebendigen Gott überhaupt noch nichts verstanden. Das ist ja das, was alle Ostergeschichten deutlich machen. Da sind ja Leute dabei, also die Jünger, die haben eine Menge Religion gemacht. Religion heißt ja immer, Menschen versuchen zu Gott zu kommen. Echt? Versuchen Dinge zu tun, um in ihrem Glauben weiterzukommen, sie machen Dinge. Aber Ostern sagt ganz deutlich, das bringt überhaupt nichts, euer religiöses Bestreben. Das, worauf es ankommt, ist, dass Gott zu euch kommt. Und das hat er nicht nur bei den Jüngern getan, nicht nur bei den Menschen, die ihn zuerst gesehen haben. Der erste Korintherbrief spricht davon, dass er was bei etwa 500 Brüdern und Schwestern getan hat bis zu dem Himmel. Nein, das tut er auch heute noch. Gott begegnet uns heute noch. Jesus begegnet uns, der Auferstandene, offenbart sich uns im Heiligen Geist. Und das ist dann wirklich so ein Aha-Erlebnis, wenn man das hatte. So ein Aha-Erlebnis, wie es die Jünger hier haben. Da sitzen sie gerade noch zu Tische und reflektieren die Dinge, die passiert sind. Und auf einmal kommt Jesus zu ihnen, offenbart sich ihnen und da werden die ganzen Geschehnisse ganz anders, die gewesen sind. Das ist bei den Emmaus-Jüngern so gewesen. Die haben eine Menge Religion in ihrem Leben ablaufen lassen. Aber Jesus in seiner Größe und seiner Gänze haben die nicht erkannt. Erst, als sich der Auferstandene ihnen selber offenbart. Und das ist das, worauf es ankommt im christlichen Leben. Dass der lebendige Gott, dass Christus selber sich dir offenbart hat. All deine religiösen christlichen Bemühungen, 10 Gebote halten, Kirchensteuer bezahlen, zur Kirche laufen und, die bringen nichts, wenn sich nicht der lebendige Gott im Heiligen Geist dir bezeugt hat. Das ist das Entscheidende. Wir können nicht zu Gott kommen, wir können nicht zu Jesus kommen, er kommt zu uns. Aber das Tolle ist, dass er einen Landeplatz für seinen Heiligen Geist gegeben hat. Ein Landeplatz für seinen Heiligen Geist, wo wir ihn empfangen können. Wenn wir uns da hinstellen, dann können wir ihm begegnen. Und das ist nicht, ich wiederhole das immer wieder, auf irgendeinem Berg, wo wir dann so hochgewandert sind, nach 3 Stunden denken am Gipfelkreuz und jetzt haben wir aber ganz tolle Erfahrungen mit Gott, das ist auch nur Religion oder irgendwelche Meditationspfade laufen halt nicht. Nein, der Landeplatz für den Heiligen Geist ist die Bibel. Karfreitag habe ich die Bibel schon hochgehalten, heute werde ich sie wieder hochhalten. Nicht? Das ist der Landeplatz, wo sich der lebendige, auferstandene Gott offenbart. Übrigens auch schon die ganze Bibel hindurch. Wenn wir die Geschichten im Alten Bund lesen, halt nicht, wie offenbart sich der Herr am brennenden Dornbusch? Im Wort, nicht? Nicht im Wort. Was kriegt Mose da? Dieses Wort Jahwe. Ich werde sein, der ich sein werde. Auch so ein Offenbarungswort, nicht so ein Offenbarungsgeheimnis. Ich werde mich als der erweisen, der ich mich erweisen werde. Ich werde mich als der offenbaren, als der ich mich offenbaren werde. Halt, das zeigt nochmal ganz deutlich, wir können uns ihm nicht nahen. Oder 1. Samuel 3, die Berufung des Samuels halt nicht. Da ruft Gott den Samuel. Und er versteht es erst nicht. Ne? Und da heißt es an einer wunderbaren Stelle in diesem 3. Kapitel, denn das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart. Zu Anfang versteht dieser kleine Junge nicht, was passiert. Denn des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Das braucht auch dieser Samuel, dass ihm das Wort offenbart wird halt nicht. Darauf legt die Bibel ganz viel Wert, dass Gott sich eben im Wort offenbart. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selber ist das Wort, ist uns in der Bibel immer wieder gegenwärtig. Und wenn du Begegnung mit dem Auferstandenen haben willst, wenn du noch nicht es erlebt hast, dass er sich dir offenbart hat. Wenn du noch kein Christ bist, vielleicht Mitglied in der Kirche, aber noch nicht wiedergeboren bist, bitte, dann geh dahin, wo Gott immer wieder mit seinem Heiligen Geist landet und dir begegnen will, wo er sich dir offenbaren möchte, in seinem heiligen und lebendigen Wort. Die Emmaus-Jünger eben, wir haben das gelesen und gehört, da hieß es, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege. Und dann heißt es, als er uns die Schrift öffnete. Und als sie dann Jesus verstanden haben, nicht, da ist er auf einmal weg. Aber als er ihnen die Schrift öffnet, da geht ihnen ins Herz, da ist die Wiedergeburt angesetzt. Und das ist ganz wichtig, dass wenn du Begegnung mit dem Auferstandenen haben möchtest, wenn du möchtest, dass er dir erscheint, dass er sich dir offenbart, dann musst du ins Wort gehen. Ich zitiere Barmen, die Barmer Theologische Erklärung halt, nicht, von 1934, als da wahnsinnige Menschen in dieser evangelischen Kirche erklärt haben, ja, in der Schrift schon so ein bisschen Offenbarung, aber es gibt auch eine Geschichtsoffenbarung halt, nicht? In unserem deutschen Volk haben wir eine Offenbarung, nämlich im Nationalsozialismus halt, nicht? Da war größtenteils nicht die evangelische Kirche davon halt nicht infiziert, das ist eben noch eine andere Offenbarung, das tut der Widersacher immer wieder, dass der Widersacher immer wieder kommt, und dass der Widersacher immer wieder sagt, es gibt noch andere Offenbarungen, nicht, wo du Jesus begegnen kannst, wo du Gott begegnen kannst, außer in der Schrift halt, nicht? Im Buddhismus und im Hinduismus und im Islam und im Judentum. Nein, es begegnet dir nur in der Schrift halt, nicht? Nur allein in der Heiligen Schrift halt, nicht? Ich zitiere Barmen. Wir verwerfen alle falsche Lehre, als müsse die Kirche andere Quellen der Offenbarung Gottes anerkennen als allein das Wort Gottes. Nur im Wort Gottes haben wir die Begegnung mit dem Auferstandenen halt, nicht? Das müssen die Jünger erleben, die immer wieder das gesagt bekommen, da kommen wir gleich im zweiten Punkt noch zu, weil sie es nicht annehmen können, werden sie gescholten von Gott. Aber das dürfen wir eben auch annehmen. Und wenn du Begegnung mit dem auferstandenen, lebendigen Gott haben willst, bitte, dann geh dahin, wo der Heilige Geist landet, nämlich in seinem heiligen und lebendigen Wort. Auch da ist es nicht so, dass man sagt, ich kann es aufschlagen, kann sagen, okay, jetzt lese ich zwei Kapitel und dann habe ich aber Begegnung halt, nicht so wie ich, was weiß ich, einen Computer anschalte, öffne ein Programm und kann dann darüber bestimmen. Der Geist Gottes weht, wo er will. Und es kann auch mal passieren, dass es Durststrecken gibt, halt, wo man sagt, ich lese in der Bibel halt nicht und im Moment merke ich es gar nicht. Aber glaub mir, das ist der Ort, wo der Herr durchbricht, nur wir können es nicht bedingen halt nicht, weil da Gott der Souveräne ist und er entscheidet, wann er uns begegnet und wann er uns die Augen öffnet. Das ist das Erste, die Offenbarung des Auferstandenen. Das Zweite, die Schelte des Auferstandenen. Da heißt es im Vers 14, und er schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, als Auferstandenen. Er schilt sie. Das ist ein altes deutsches Wort, nicht? Das ist so, wenn man so die alte Luthersprache hört, nicht? Das hat so einen angenehmen Klang. Also wir verstehen zwar, was gemeint ist halt, er tadelt hier, aber wir sehen das gar nicht mehr so als Skandalon etwas Schlimmes an. Aber das, was hier gemeint ist, ist richtig, der faltet die Jünger zusammen. Das ist nicht so ein bisschen Finger heben und sagen, ja, war nicht ganz so gut, hat nicht so ganz gelungen, sondern der faltet die zusammen. Der stellt die in die Ecke und macht die klitzeklein. Das wird deutlich, wenn man dieses Wort übersetzt, was Luther hier als tadeln, schalten übersetzt. Das Oneidizo ist das griechische Wort, das heißt tatsächlich tadeln, aber wenn man weiß, wo das in der Bibel noch gebraucht wird, dann weiß man, was hier gemeint ist. Oneidizo ist auch das Wort, was einige Kapitel zuvor in der Leidensgeschichte bei der Kreuzigung gebraucht wird, als dieser ungläubige Schächer am Kreuz Jesus schmäht, als er ihn verlästert. Also richtig rangeht, was machst du hier am Kreuz, wenn du der König der Juden bist, halt nicht? Das ist genau dasselbe gemeint und genau das macht Jesus hier. Er tadelt die nicht nur, er schilt sie nicht nur, der faltet die richtig zusammen. Der ist die scharf angegangen. Die haben das legt die Bibel Wert drauf, nicht, dass wir das hören halt, nicht, dass wir das sehen. Warum habt ihr das nicht geglaubt? Und das ist das, was Jesus scharf angeht, wofür er sie zusammenfaltet. Für den Unglauben. Das ist ganz wichtig. Für den Unglauben. Der hätte die noch für ganz andere Dinge da in die Ecke stellen können und zusammenfalten können. Aber das tut er nicht. Er schalt sie nicht dafür, dass sie ihn verlassen haben an Karfreitag, dafür, dass sie ihn verraten haben an Karfreitag halt nicht. Für ihre Sünde schilt Gott sie nicht. Nein, er schilt sie für ihren Unglauben. Nicht für das Weglaufen, nicht für das Verleumden, sondern dafür, dass sie nicht geglaubt haben der Botschaft, dass er auferstanden ist, weil sie sich nicht auf das Wort, das verkündigt wurde, verlassen haben. Und so ist es auch, liebe Brüder und Schwestern. Wegen der Sünde kommen wir nicht in die Hölle, das sage ich ganz deutlich. Wegen der Sünde kommen wir nicht in die Hölle. In die Hölle kommen wir, wenn wir nicht glauben. Sünder bleiben wir alle bis zum letzten Tag, da können wir eh nichts machen. Und wehe dem, der glaubt, na, ich kann ja durch Heiligung das erreichen, dass ich ein sündloses Leben führe. Ich erlebe immer wieder so Sachen halt, wo ich denke, Mann, da hat einer überhaupt nichts verstanden. Die Bemühung ist ja schön und nett halt, nicht? Aber das gelingt uns nicht. Kann ich zum Abendmahl kommen, Pastor Latzel, weil ich noch nicht alle Sünden ausgeräumt habe, nicht? So als ob man irgendwann zum Abendmahlstisch kommen könnte, so nach dem Motto, als heiliger und reiner Mensch halt nicht, und hätte alles erledigt und jetzt kann ich hier hingehen auf Augenhöhe mit dem lebendigen Gott, weil ich habe ja alles bereinigt. Da bist du ja vollkommen fehl am Platze. Wir bleiben alle Sünder bis zum letzten Tag. Ja, wir sollen uns bemühen, durch den Heiligen Geist unsere Heiligung voranzutreiben halt nicht. Aber bitte, ihr werdet bis zum letzten Atemzug Sünder bleiben. Das warte vor am Beginn eures Lebens und werdet ihr bleiben und euer Pastor als allererstes. Und wegen der Sünde kommen wir nicht in die Hölle. Denn die Sünde, die ist getragen und zerstört die Macht der Sünde am Kreuz von Golgatha. Wodurch wir in die Hölle kommen, ist der Unglauben. Der Unglaube führt zur Verdammnis. Das sagt Jesus auch hier nochmal in dieser Geschichte. Er sagt, geht hin in alle Welt, taufet alle Völker nicht. Wer glaubt, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Darauf kommt es an. Und das schilt hier Jesus bei den Jüngern. Ihr habt nicht geglaubt. Und nochmal, nicht nur so ein bisschen du, das war nicht so in Ordnung wie beim dreijährigen Kind. Der faltet die hier richtig zusammen. Und nicht nur hier, auch bei der Emmaus-Geschichte, nicht? O ihr Toren, so heißt es da in Lukas 24, o ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Nicht? Auch das ist wieder so ein Wort, o ihr Toren, das hört sich auch wieder so ein bisschen mittelalterlich an, diese Sprache. Nicht? Also ich sage das jetzt mal bitte bewusst, damit es die Jugendlichen auch verstehen. O ihr Vollpfosten halt, nicht? Mensch, ihr Verblendeten halt, nicht? Das ist also richtig scharf, wie das angegangen wird halt, nicht? Dass ihr das nicht verstanden habt, zu trägen Herzens halt, nicht? Dass ihr einfach zu blind wart, das anzunehmen, was da gekommen ist, nicht? Das ist das, was sie glauben müssen halt, nicht? Dass Jesus Christus auferstanden ist und dass sie das nicht geglaubt haben, da kriegen sie richtig einen reingedrückt. Übrigens, das ist die Botschaft aller Botschaften, nicht? Dass Jesus Christus auferstanden ist. Deshalb steht das Schild bei uns vor der Tür. Echt, bei uns vor der Tür, wenn sie reinkommen, hier steht, Christus ist auferstanden, nicht nur am Ostersonntag. Da steht auch an Weihnachten da, da steht an Pfingsten da, da steht am 5. Sonntag nach Trinitatis da, 365 Tage im Jahr. Und nicht nur für uns, sondern eben auch für diese Stadt. Und das müssen wir glauben, das ist das Wichtigste. Weil wenn wir das nicht glauben, dann müssen auch wir damit rechnen, dass uns der lebendige Gott schilt, dass er uns in die Ecke stellt. Und nicht nur so ein bisschen du, sondern dass er wirklich ganz knallhart mit uns ins Gericht geht. Und ich sage dir, diese Geschichte ist nicht nur passiert vor 2000 Jahren, sondern unser lebendiger Gott schilt auch uns wegen unseres Unglaubens. Und da schilt er uns, da schilt er dich, wenn du nicht an die Auferstehung glaubst. Du bist heute Morgen eine Stunde früher aufgestanden, bist in den Gottesdienst gekommen, hast dich heute Morgen im Telefon oder am Computer eingewählt. Aber Gott fragt dich heute Morgen, glaubst du wirklich felsenfest daran, dass ich auferstanden bin? Wenn du Zweifel hast, dann schilt dich Gott. Glaubst du, so fragt dich Gott heute Morgen, felsenfest darauf, weißt du das, dass auch du auferstehen wirst? Erlebt das immer wieder in der Seelsorge. Dass Menschen sagen, ich bin ja gläubig, aber ich weiß tatsächlich nicht wirklich, was passiert, wenn ich sterbe. Und dann kommt Gott hier, auch nicht, wo ihr Toren zu trägen Herzens. Warum glaubst du es denn nicht? Oder Gott schilt dich dafür, weil du dem Satz nicht Vertrauen schenkst, der hier in der Schrift am häufigsten zitiert ist. Fürchte dich nicht, habe keine Sorge. Vielleicht sind ja heute Morgen Menschen mit Sorgen gekommen und mit Ängsten und mit Nöten. Dann sagt Gott dir, fürchte dich nicht und er schilt dich für deinen Unglauben. Hab nur Vertrauen, glaub mir, dem Auferstandenen, nicht, der alles final gut machen wird. Gott schilt dich für deinen Unglauben, weil du ihm nicht glaubst, dass er dich immer wieder wegruft von deinem Fleischlichen hin zum Geistlichen. Der sagt, Mensch, lass dich nicht bestimmen von dieser Welt, sondern leb für das, was das Zukünftige ist. Und Gott schilt dich ganz besonders für eins heute Morgen. Wenn du nicht glaubst, dass er dich liebt. Es gibt Menschen, die sind ganz vorbildliche Christen, geben ihren Zehnten, versuchen inständig so zu leben, wie die Schrift das sagt halt, aber haben das ganz große Problem, dass der Widersacher ihnen das einfach verwehrt, dass sie nicht annehmen können, dass der lebendige Gott in Jesus Christus sie lieb hat. Dass er sie so lieb hat, dass er am Kreuz vor Golgatha für sie gestorben ist. Auch das muss ich immer wieder annehmen in der Seelsorge, wenn Menschen das sagen, ich spüre die Liebe Gottes gar nicht. Obwohl ich es immer wieder höre, sie aber es nicht glauben wollen. Vielleicht bist du ja auch so ein Mensch, aus welchen Gründen auch immer, weil du eine schlechte Kindheit hattest oder weil du schlechte Erfahrungen mit Christen oder mit Pastor gemacht hast, du kannst es nicht annehmen, dass wir einen liebenden Gott haben. Da hat er heute Morgen Pastor Latzel hingeschickt, der dich schilt im Auftrag des lebendigen Gottes. Nimm es an. Jesus liebt dich. Und er will dir immer wieder begegnen, als er auferstanden und dir diese Liebe bezeugen. Glaub nur dran, vertrau nur dran. Wenn du ungläubig bist, dann versperrst du diesem dir liebenden Gott den Zugang zu dir halt nicht. Die Schelte des Auferstandenen. Er schilt die Jünger wegen ihres Unglaubens. Aber er schilt auch uns. Dass er kommt und sagt, das ist nicht in Ordnung und faltet uns da zusammen, wenn wir nicht geglaubt haben, dass er auferstanden ist, dass wir ewiges Leben kriegen und vor allen Dingen nochmal, dass er uns lieb hat. Das ist das Zweite, die Schelte des Auferstandenen. Und ein Drittes, die Anweisung des Auferstandenen. Die Jünger erleben es nicht nur, dass sich der Herr ihnen offenbart, bekommen es nicht nur mit, dass er sie da zusammenfaltet, sondern sie kriegen auch einen klaren Befehl. Da lesen wir hier im Vers 15, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Da hat er eine schöne Truppe sich zusammengesucht mit diesen 11 Leuten, die es nicht annehmen konnten, ungläubig waren. Und was macht unser Herr und Heiland, der diese 11 lieb hat? Er sagt, mit euch will ich anfangen, meine Kirche, meine Gemeinde, mein Reich in dieser Welt zu bauen. Aber dazu müsst ihr hingehen, in alle Welt und überall, jedem Menschen das Evangelium predigen. Der Auferstandene begegnet den Jüngern, er offenbart sich ihnen und dann stellt er sie in den Zeugendienst. Sie sollen bezeugen, sie sollen predigen in dieser Welt. Und auch das nicht nur etwas, was vor 2000 Jahren passiert ist, sondern auch das heute uns. Auch uns begegnet der Auferstandene, offenbart sich uns, sagt uns Dinge, die nicht in Ordnung sind in unserem Leben, aber tut vor allen Dingen eins, er gibt auch uns diesen Befehl. Geh du hin und bezeug du mich vor den Menschen. Das ist nicht nur ein Befehl für die Jünger damals, für die 11 damals oder heute für diejenigen, die hauptberuflich tätig sind in der Kirche, sondern der gilt jedem, der wiedergeboren ist. Der, dem der Auferstandene begegnet ist, der wird automatisch zum Zeugen, zum Prediger. Dem, der sich der Auferstandene bezeugt hat, der ist gerufen zum Zeugendienst. Der soll verkündigen, der soll predigen. Und dazu möchte ich euch in diesem letzten Punkt 3 kurze Fragen stellen. Denn das ist ganz wichtig, dass man diesen Befehl versteht. 3 Fragen, und wenn er schon bei der ersten Nein sagt, braucht ihr die nächsten 2 gar nicht mehr zu bearbeiten, dann beschäftigt euch aber in den nächsten Tagen bitte mit dieser ersten Frage und den Gründen, warum ihr da ein Nein findet. Wenn ihr Ja sagt bei der ersten, kommt zur zweiten, sagt Nein, dann könnt ihr da bleiben, erstmal abarbeiten. 3 Fragen. Erste Frage, überzeugt es mich? Habe ich das wirklich erlebt in meinem Leben, dass Jesus Christus auferstanden ist, ja oder nein? Denn das ist ganz wichtig, bevor ich anderen Leuten was verkündigen möchte, muss ich davon selber überzeugt sein. Wenn ich da nicht richtig brennend bin, kann ich das alles lassen. Fangt bloß nicht an, anderen Menschen von Jesus Christus zu erzählen, wenn ihr da nicht klar steht und wirklich felsenfest wisst, dass der Heiland lebt. Das bringt gar nichts. Da müsst ihr euch erst zurüsten lassen, halt nicht, wenn ihr das nicht habt. Glaubt mir, das wird nur Religion, da dekliniert euch der Widersacher durch, von A bis Z habt ihr keine Möglichkeit. Das müsst ihr felsenfest wissen, dass der Herr lebt, dass ihr davon überzeugt seid. Das ist das Erste. Bist du davon überzeugt? Von den wichtigen Dingen des Lebens muss man überzeugt sein. Wenn ich heiraten will, dann muss ich überzeugt sein, dass das die Frau fürs Leben ist. Nicht? Wenn ich einen Beruf ergreife, muss ich überzeugt sein, das ist wirklich das, was ich gerne machen möchte. Halt, nicht? Aber vom Wichtigsten muss ich natürlich überzeugt sein, wenn ich hingehe und sage, darauf gründe ich mein Leben halt nicht und deshalb werde ich auch Zeuge für diesen Jesus Christus sein. Bist du überzeugt? Hast du wirklich den Heiligen Geist? Ja oder nein? Ich habe, als ich die Predigt vorbereitet habe gestern, einen Anruf gekriegt von einer Frau, die in Glaubenskrisen ist. Ich habe fast eine Stunde mit der telefoniert und dann haben wir genau darüber gesprochen. Die ist nicht überzeugt, die ist noch nicht wiedergeboren, die versucht so viel, die missioniert auch schon, die geht raus auf der Straße, aber hat festgestellt, ich bin gar nicht wiedergeboren. Und dann haben wir gesprochen und dann sagt die, ohne dass die wusste, dass sie an diesem Punkt am Arbeiten war, sagt die zu mir, ja, aber das geht doch bestimmt vielen bei Ihnen in der Gemeinde so halt, nicht? Die tun nach außen nur so, die haben so ein religious coping, aber in Wirklichkeit sind die gar nicht wiedergeboren. Dann habe ich gesagt, ganz genau, sage ich, da arbeite ich gerade dran, das frage ich morgen nochmal die Gemeinde. Bist du überzeugt? Bist du wiedergeboren? Ja oder nein? Und wenn du nein sagst, dann möchte ich dir bitte sagen, dann mach dich auf den Weg. Dann sag nicht, naja, war wieder ein bisschen aggressivere Predigt vom Pastor Latzer, sondern dann ruf dich der lebendige Gott. Geh in die Seelsorge. Geh zu einem Bruder, einer Schwester, die klar im Glauben stehen und sprich mit ihr darüber. Das ist nicht schlimm, wenn das so bei dir ist. Schlimm ist das, wenn du das kaschierst und wenn du dir nicht helfen lässt. Geh in die Seelsorge und vor allen Dingen falt die Hände halt nicht und bette den lebendigen Gott, dass er in dein Leben einbricht, dass er seinen Heiligen Geist gibt, dass du wirklich ganz überzeugt und ganz brennend wirst. Also das ist die erste Frage. Überzeugt's mich? Also bin ich wirklich überzeugt? Zweite Frage, überzeuge ich andere? Kannst du sagen, also ich bin überzeugt, also wirklich wiedergeborener Christ, Aber die zweite Frage ist, überzeuge ich andere? Nehme ich den Job von Jesus eigentlich an? Bin ich wirklich ein missionarischer, evangelistischer Christ? Nochmal, dazu ist es wichtig, dass du richtig brennend bist, ja? Dass du richtig brennst im Geist. Ihr wisst ja, ich gehe auf die Jagd und jage viel auf Usedom. Auf Usedom habe ich einen guten Freund, der hat mehrere Hunde, unter anderem einen Deutsch-Drahthaar. Das ist ein unglaublich scharfer Hund, ein super Jagdhund, intelligent, tolle Prüfung. Und wenn wir mit dem eine Nachsuche machen, wenn der dann im Auto ist und wir gucken erstmal so den Anschuss nach, dann vibriert der Hund im Auto. Der ist so brennend, der will nur eins, raus. Dem kannst du nichts mehr zu essen geben, den kannst du nicht streicheln. Der ist nur am Vibrieren. Der will nur raus, 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 Nachsuche. Der will nur auf die Schweißspur. Der will Strecke machen. Und wisst ihr, so muss es auch für uns als Christen sein. Wenn du brennend bist, nicht? Da brennst du so von Jesus Christus, da kannst du gar nicht mehr anders, nicht? Da braucht es keinen Pastor, der dir sagt, du musst mal rausgehen und missionieren, du musst mal in deiner Familie, dann ist das ein Automatismus, das kommt automatisch halt, nicht? Wenn du so einen Hund im Auto sitzen hast, nicht, der da so liegt, ist am Pennen, du bist jetzt gerade bei der Yacht und der liegt da, pennt, den holst du raus, setzt du auf die Schweißspur, der fällt um, pennt weiter, den kannst du nicht gebrauchen, nicht den Hund zum Jagen tragen. Und genauso ist es, wie gesagt, für uns Christen halt. Bist du vielleicht so ein Hund so nach dem Motto, ja, dich müssen sie erst schütteln und rütteln, bis du loslegst, oder ist es eine Sache, du kannst gar nicht die Klappe davon halten? Davon zu erzählen, dass dir Jesus Christus, der lebendige Gott, begegnet ist, dass er lebt und dass das das Größte und Tollste in deinem Leben ist. Um da keine Missverständnisse zu erzeugen, nicht? Und auch um dem vorzubeugen. Also wir können nicht durch unser Zeugnis und durch unser tolles Vorleben halt nicht andere Menschen zum lebendigen Glauben führen. Aber was ist das für ein jämmerliches Zeugnis, wenn wir wirklich Jesus Christus erlebt haben und das kriegt keiner bei uns mit? Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und er ruft uns dazu auf, dass wir unser Licht leuchten lassen sollen vor den Leuten, damit sie unsere guten Werke sehen und darüber unseren Vater im Himmel preisen halt. Und da möchte ich dich fragen, der du wiedergeboren bist. Ist es bei dir so? Kriegen das die Leute mit? Oder bist du auch so einer, der lieber so ein bisschen eingeschlafen ist als Christ? Überzeugst du andere? Und wenn nein, dann auch wieder ins Gebet, in die Buße gegangen, dem Herrn das gebracht und dann wirklich gesagt, gucken. Nicht erst zurüsten im Heiligen Geist, dass du wirklich richtig brennend bist. Und ein letztes, überzeuge ich Jesus. Jesus sagt hier den Jüngern, geht hin und predigt das Evangelium. Das ist eure Aufgabe, alles andere spielt keine Rolle. Predigt das Evangelium aller Kreatur, überall wo ihr hinkommt. Was wird denn eines Tages passieren, wenn du vor einem lebendigen Gott stehst? Was wird er denn eines Tages über dein Leben sagen? Was hat denn dein Leben gepredigt? Hat dein Leben gepredigt, dass man mit harter Arbeit, viel Fleiß, eine Menge Geld verdienen kann? Hat dein Leben gepredigt, dass wenn man sich gesund ernährt und viel Sport treibt, dass man dann ein hohes Alter erreichen kann? Hat dein Leben gepredigt, dass dir Haus, Familie und Ehefrau wichtig gewesen sind? Oder hat dein Leben gepredigt, dass es da einen lebendigen Gott in Jesus Christus gibt? Dass er auferstanden ist? Und dass die Beziehung zu ihm das Allerwichtigste in dieser Welt ist und die Eintrittstür für die zukünftige Welt. Überzeugst du Jesus? Kann sein, wir sind überzeugt und denken, ja, klar, steht alles. Und es kann auch sein, dass das Umfeld von uns sagt, ja, das ist also wirklich ein starker Christ, evangelistischer, missionarischer Christ. Aber überzeuge ich Jesus? Also das ist eine Frage, da bin ich immer wieder dran. Also ich behaupte jetzt nicht, dass ich jetzt der zweifelsfreie Christ bin. Ich behaupte schon gar nicht halt nicht, dass man an meinem Leben die Früchte absieht halt nicht. Aber diese dritten Frage, da erwischt es mich immer wieder halt nicht. Ja, ich versuche ab und zu mal wirklich auch Menschen zum lebendigen Glauben zu führen halt nicht. Aber ich weiß auch immer wieder, was der Widersacher mit mir tut, mit meinem Hochmut, mit meinem Stolz halt. Und ich muss spätestens bei dieser dritten Frage immer wieder ein deutliches Nein ausrufen. Ich weiß, da bin ich in guter Gesellschaft. Ich bin in guter Gesellschaft, weil die 11, die er zuerst aufgerufen hat, sein Evangelium zu bezeugen, das waren genauso schwache Kandidaten wie ich und ihr. Das waren Leute, die gezweifelt haben, die haben nicht geglaubt. Das mussten die sagen hier. Ich bin nicht überzeugt gewesen. Die hätten schon beim ersten Punkt sagen müssen, nein. Beim zweiten Punkt, nein, wir waren noch nicht überzeugend gegenüber anderen. Hätte Petrus sagen müssen, gegenüber dieser Markt, ich war nicht überzeugend, ganz im Gegenteil, ich war ein Verleugner. Und dich überzeugen, beim dritten Punkt, hätten sie alle nein schreien müssen. Wisst ihr, was der Herr Jesus Christus macht? Mit dieser schwachen Truppe baut er sein Reich. Und zu denen sagt er, geht hin und verkündigt mein Evangelium. Und auch wenn du jetzt bei dem einen oder anderen Punkt Nein gesagt hast, der lebendige Gott ruft dir zu, der Auferstandene begegnet dir und sagt, geh du hin, predige du mein Evangelium, in aller Welt, bei aller Kreatur, die Menschen, die dir nahe sind, da, wo ich dich hingestellt habe, da sei du Bote, da sei du Zeuge davon, dass ich dir begegnet bin und dass diese Begegnung mit mir das Beste ist, was dir jemals passiert ist. Begegnung mit dem Auferstandenen, drei Punkte, die Offenbarung des Auferstandenen, die Schelte des Auferstandenen und die Anweisung des Auferstandenen. Möge unser Herr und Heiland dieses Wort an deinem Leben und deinem Glauben segnen. Amen.